Johannes, dann bist du dran mit deinem...
Ja, also es ist mir natürlich eine Freude, jetzt kurz und simpel wieder einzugreifen. Und zwar komme ich zu meinem Hauptthema. Und mein Hauptthema ist ein Thema, was mich tatsächlich im Dienst letztens ereilt hat, noch als Nicht-Facharzt. Und mich gefordert hat zumindest, so möchte ich das mal formulieren. Und ich möchte mit euch in ein Fallbeispiel erstmal einsteigen und möchte euch diesen Fall beschreiben. Der ist lang genug her. Ich habe ihn ein bisschen abgeändert, als dass man den jetzt hier kommunizieren könnte. Und zwar ist es so, ich hatte intensiv Spätdienst und die Notaufnahme ruft mich an und sagt, ja, es kommt gleich ein NEF. Und da ist eine Patientin, keine Ahnung, 24 Jahre, 36. Schwangerschaftswoche plus 4. Und die hat zu Hause einen Krampfanfall gehabt. Und ja, der Notarzt hat angerufen und gesagt, ja, die muss neurologisch in den Schockraum. So, das war die Voranmeldung. Ich sage, ja, ich komme dahin. So, das läuft bei uns halt so, dass der Intensivspätdienst zum Schockraumtelefon läuft. Oder Intensivdienst zusammen mit dem diensthabenden Vordergrund im Haus, also im Anästhesisten. Die Kollegin war aber im OP und war nicht abkömmlich. Ja, wir kamen da an. Und diese Patientin befand sich mit einem GCS von 3 auf dieser Trage oder auf der Striker. Und die Sättigung war mehr schlecht als recht. Sie hatte 15 Liter Sauerstoff auf der Nase und es imponierte ein schwangeres Abdomen und während des Umlagerns ein erneuter generalisierter Krampfanfall. Und sonst auch ein relativ ödematöser Habitus, so möchte ich das mal formulieren. Zufälligerweise war es dann so, um in dieses Fallbeispiel einzusteigen, ich sehe hier schon über die mir zugeschalteten anderen Studios sozusagen nicken, wissendes Nicken, aber es war dann so, dass glücklicherweise ich mit der diensthabenden Kollegin im OP-Bereich vorher telefoniert hatte und die gynäkologische Oberärztin, die sowieso im Haus gerade war, auch dazu kam und gleich sagte, ja, wir müssen dieses Kind jetzt auf jeden Fall zur Welt bringen. Dem sind wir dann relativ schnell nachgekommen. Und das war auch das Einzige, was diese Frau gerettet hat, was das Kind gerettet hat und am Ende ist für alle gut ausgegangen. Was ist die Moral von der Geschichte oder um was für ein Krankheitsbild?
Hast du der GCS3-Dame eine Spinale gemacht?
Natürlich, wie sich das gehört. Ich habe erst eine PDA gelegt und die habe ich dann aufgespritzt.
Ach so. Ja.
Also machst du das nicht so?
Entschuldigung.
5 Leute haben sie gehalten.
Ja, nicht genau so. Es war ein bisschen wie ein Schiff auf hoher See, schwankt immer etwas von rechts an links.
Aber die Schultern hingen gut runter.
Genau. Ja, es war in der
Kopf war so,
genau, wie ein Tannenbaum. Ja, nein. Also, ihr wisst sicherlich, worauf ich hinaus möchte. Und jeder, der in einem Anästhesiehaus mit einer größeren Geburtshilfe arbeitet, so wie bei uns, der hat das sicherlich schon mal gesehen oder also ich habe es erfolgreich zumindest fast 5 Jahre vermieden, es zu sehen, aber dann war es doch relativ eindrucksvoll oder aber die geringeren Ausprägungen um der Erkrankung, um die es hier geht, die habe ich natürlich vorher schon gesehen und wie ihr unschwer raten könnt, geht es um die Präeklampsie, Eklampsie und am Ende um das HELLP-Syndrom und die Moral von der Geschichte ist, es kann geburtshilflich gerade relativ schnell, relativ eng werden. Dann ist rasches Handeln gefragt, um Mutter und Kind zu retten. Da sind Diskussionen an der falschen Stelle. Also das ist ein relativ komplexes Thema. Um das Ganze auch einzuteilen, habe ich mal versucht, das hier so ein bisschen aufzudröseln. Zu der Einteilung der schwangerschaftsinduzierten Hypertonien. Eine schwangerschaftsinduzierte Hypertonie ist definiert, wenn der Blutdruck erstmalig im Rahmen der Schwangerschaft bei der Schwangeren größer als 140 zu 90 mm Quecksilber gemessen wird. Als schwer, wenn er größer als 160 mm Quecksilbersäule systolisch gemessen wird. Und dann ist das Risiko für eine Präeklampsie immerhin 25%. Zusätzlich gibt es die Gestationsproteinurie. Die ist definiert als eine in der Schwangerschaft neu aufgetretene Proteinurie von mehr als 300 Milligramm Protein pro Tag oder ein Protein-Kreatinin-Ratio von mehr als 30 Millimol pro Liter. Das ist übrigens jetzt, ich mache Konkurrenz den Jungs von Innere Werte, dass ich hier solche komplizierten Dinge wie Protein-Kreatinin-Quotienten sozusagen aufdrösel. Wenn das vor der 20. Schwangerschaftswoche auftritt, spricht das eher dafür, dass es schon eine vorbestehende Nierenerkrankung gibt und es jetzt nichts damit zu tun hat, dass eben eine Präeklampsie oder so etwas besteht.
Also zu hoher Blutdruck, ich versuche das jetzt einfach mal zusammenzufassen, ja, damit sich das irgendein Mensch merken kann.
Es geht doch weiter.
Zu hoher Blutdruck,
du kannst aber, ja,
zu, ja, ja, zu hoher Blutdruck ist blöd, Protein im Urin
nach ist erstmal auch doof. Genau.
Ist erstmal auch doof.
Genau.
Okay.
Dann gibt es die Präeklampsie, die ist definiert als die Hypertonie, also größer als 144/90 und plus Proteinurie oder die Hypertonie plus pathologische Präeklampsie-Labormarker. Da gibt es ganz, ganz viele, ganz, ganz komplizierte Namen, die ich, bevor ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, noch nie gehört habe in meinem Leben, weshalb ich die hier auch rauslasse, weil garantiert nur irgendwelche speziellen Geburtshelfer sich damit weiter beschäftigen. Also, Hypertonie plus Proteinurie oder die Hypertonie plus irgendwelche Labormarker sind die Präeklampsie. Dann gibt es die schwere Präeklampsie. Ein oder mehrere Kriterien. Blutdruck, großer 160/90. Neurologische Störungen, zum Beispiel Sehstörungen, Übelkeit, Erbrechen, Kopfschmerzen. Leberfunktionsstörungen, sprich Oberbauchschmerzen, Transaminasenanstieg oder hämatologische Störungen, Thrombus kleiner 100.000 oder Hämolysezeichen, Nierenfunktionsstörungen, Krea größer 1,1 ist da definiert oder die Oliguri, respiratorische Störungen wie zum Beispiel ein Lungenödem oder intrauterine Wachstumsretardierung, schwere Präeklampsie. Ja, eins oder mehrere dieser Kriterien. Dann gibt es die Eklampsie, die umfasst das alles, plus häufig noch Krampfanfälle dazu. Und dann gibt es das HELLP-Syndrom. Das ist eine lebensbedrohliche Komplikation der Präeklampsie, kombiniert aus Hämolyse, Transaminasenanstieg und Thrombozytopenie. Ne? HELLP, englische Form für Hemolysis, Elevated Liver Enzymes und Low Platelet Counts. Das ist die Abkürzung. Und 10-20% der Patienten mit einer Präeklampsie entwickeln im Verlauf ein HELLP-Syndrom. Insgesamt gibt es hypertensive Erkrankungen in 6-8% der Schwangerschaften. Also es ist gar nicht so selten, wie man vielleicht meint. Im Endeffekt aber circa ein Fünftel von Präeklampsie bis zum HELLP-Syndrom sozusagen. Was kann man machen dagegen, wenn man die Eklampsie hat oder dieses HELLP-Syndrom? Erstmal muss man ja irgendwie den Schwangerschaftshypertonus einstellen, weil das ist ja bekanntermaßen nicht gesund. Da geben wir normalerweise Alpha-Methyl-Dopa als antihypertensive Medikation. Sonst empfehlen die gynäkologischen Leitlinien hier Nifedipin und Off-Label-Use tatsächlich Urapidil, sprich Ebrantil. Wie gesagt, Off-Label. Und wenn diese Patienten einen Krampfanfall haben, dann geben wir normalerweise was, Torben, im Krampfanfall bei normalen Krampfanfällen?
Als First-Line-Therapie?
Ja, nicht bei der Präeklampsie oder Eklampsie, sondern bei dem normalerweise Krampfanfall. Was gibst du dem Patienten?
Also präklinisch habe ich ja meistens nur...
Er gibt ihnen ein Benzodiazepin.
Midazolam, genau.
Genau. Das war ein kleiner Aufmerksamkeitstest für Torben.
Ich war gleich in der Prüfungssituation und dachte, Midazolam kann nicht die richtige Antwort sein.
aber tatsächlich wäre es auch im Rahmen einer Eklampsie oder eines HELLP-Syndroms die falsche Antwort, weil da gibt man den Patienten nämlich Magnesium tatsächlich und zwar relativ hoch dosiert. 4-6 Gramm intravenös, also nicht Milligramm, Gramm tatsächlich. Was macht man, um die Dosierung zu überwachen? Weil die Magnesiumdosierung in diesen Dosierungen hat tatsächlich auch Nebenwirkungen. Zum Beispiel kann es zu einem Atemstillstand kommen. Und wir überwachen also intensivmedizinisch bei diesen Patientinnen den Patellarsehnenreflex. Wenn der erlischt, dann ist die Magnesiumdosis quasi überschritten, die gut für diese Patientin ist. Und auch wenn die Atemfrequenz signifikant abfällt, ist es auch überschritten. Dann gibt es ein Antidot, was man diesen Patientinnen dann gibt. Und das hatte Torben vorhin schon, wer jetzt aufgepasst hat im Rahmen des Journal Clubs, hat das mitbekommen. Er sprach von einem Calcium-Magnesium-Gleichgewicht, glaube ich. Und man gibt diesen Patientinnen eben, wenn man die mit Magnesium überdosiert, halt Calciumgluconat. Im Erstangriff in der Regel erstmal 10%iges Calciumgluconat, davon eine Ampulle, sprich 10 Milliliter über 3 Minuten. Und dann sollte sich das eigentlich wieder stabilisieren. Dann gibt man in diesem Moment natürlich kein Magnesium weiter. Zweite Wahl im Rahmen der gynäkologischen Leitlinientherapie der Eklampsie sind dann, also Krampfanfällen, sind dann Diazepam, also das Benzodiazepin an dieser Stelle wieder oder tatsächlich Phenytoin. Patientin, ich hab's vorhin gesagt, schwere Eklampsie können auch ein Lungenödem entwickeln, dann bekommen diese Patientin off-label im Bereich der Schwangerschaft tatsächlich auch furosemiert, so wie man das kennt. Das ist aber ein Schleifendiuretikum, was im Rahmen der Schwangerschaft eigentlich nicht empfohlen wird. Und man kann diesen Patientin auch Nitrate geben, sprich Nitroglycerin zur Vorlastsenkung. Was man immer sich klar machen muss, die einzige kausale Therapie der Eklampsie ist die Entbindung. egal was man macht. Ja, also man kann die Symptome therapieren, aber kurativ behandeln kann man es nur im Rahmen, wenn man das Kind holt. Das hat mit der Pathogenese zu tun. Das hat was mit Plazenta-Störungs- und Trophoblasten-Invasion ins mütterliche Blut und so weiter zu tun. Das ist extrem komplex. Und so richtig habe ich den Eindruck, weiß man es auch immer noch nicht, woran es eigentlich liegt. Aber das ist der Grund, warum eigentlich nur die Entbindung wirklich hilft. Prinzipiell kann es sein, also kann man eine normale vaginale Geburt bei einer gut eingestellten Grunderkrankung machen. Aber dafür muss man wirklich sicher sein, dass zum Beispiel der Blutdruck gut eingestellt ist, weil man sonst ja auch ein deutlich erhöhtes Risiko für Hirnblutungen hat bei diesen Patienten. Das ist auch der Grund, wenn man diese Patientin notfallmäßig entbinden muss, so wie es in meinem Fallbeispiel nachher der Fall war. Ich habe natürlich keine Spinalanästhesie gestochen und ich habe auch keinen PDK gelegt und den dann aufgeschrieben, sondern wir haben eine Notsekte gemacht, wir haben eine RSI gemacht. Und das ist die einzige Indikation, dieses Krankheitsbild, wo man dem Patienten, Facharztwissen, Torben, aufpassen jetzt bitte, für die Einleitung ein Opiat zur Notsektion gibt, um eben krisenhafte Blutdruckspitzen zu vermeiden im Rahmen der Intubation, weil diese Patienten ein signifikantes Risiko für Hirnblutungen haben.
Okay.
Zusätzlich muss man immer sozusagen aware sein dafür, dass diese Patienten ein erhöhtes Risiko für Uterusatonien haben, also erhöhte Nachblutungsgefahr. Diese Patientinnen sollten natürlich postoperativ gegebenenfalls, so sagt es die Leitlinie, ich denke, in den meisten Häusern wird es der Fall sein, dass sie intensivmedizinisch überwacht werden nach der Entbindung. Wichtig ist auch hier, die antihypertensive Medikation fortzuführen. Sollte der Blutdruck auch postpartal noch größer als 150-90 mmHg sein, wird IV-Medikation empfohlen, auch gerne kurzwirksame Medikation. Ob man da jetzt Neprosol zum Beispiel nimmt oder Ibrantil, das ist nach Entbindung beides möglich. Empfohlen wird, ab dem vierten postpartalen Tag dann die Medikation anzupassen, also sprich die Antihypertensiva zu reduzieren. Ist es im Vorfeld zu Krampfanfällen gekommen, sollte die antiinfokonvulsive Therapie bis 48 Stunden nach der Geburt noch fortgeführt werden und tatsächlich auch hier weiterhin mit hohen Magnesiumdosierungen, und da empfiehlt die Leitlinie 1 Gramm Magnesium pro Stunde.
Wow.
Also 24 Gramm Magnesium über 24 Stunden und natürlich mit entsprechender klinischer Überwachung. Das heißt, diese Patientinnen sind relativ arbeitsintensiv, weil man muss gefühlt mindestens alle Stunde vorbeigehen und gucken, ob die noch einen Patellarsehnenreflex haben.
Okay, also.
Bevor das Pulsoxy alarmiert, weil sie keine Luft mehr holen, sollte einem das auffallen.
Also, zusammengefasst ist, Kind muss raus.
Ja, genau. Es kommt ein bisschen drauf an. Also du hast recht, die einzige kausale Therapie ist die Entbindung, aber man versucht natürlich, wenn die Schwangerschaft vor der 34. Woche ist, das möglichst lange medikamentös herauszuzögern. Wenn du natürlich ein manifestes HELLP-Syndrom hast oder eine schwere Eklampsie mit Krampfen, mit Thrombos, die fallen, was weiß ich, dann kannst du es ja nicht, dann musst du es ja holen. Aber sonst versuchst du natürlich eine Lungenreifung irgendwo zu induzieren und dieses Kind irgendwie über die 34. Woche zu bekommen. Ne? Mhm. Und was mir auch noch wichtig ist, an dieser Stelle zu sagen, auch postpartal kann man noch eine Eklampsie und ein HELLP entwickeln. Also es ist jetzt nicht so, dass das einfach durch ist, sondern man muss auch daran denken, wenn die Laborwerte sich postpartal entsprechend verändern, sprich die Thrombos fallen, die Leberwerte ansteigen, eine Patientin über Oberbauchschmerzen zum Beispiel beklagt, dann kann sie auch postpartal noch eine Eklampsie haben. Das ist laut Literatur ungefähr ein Drittel der Fälle sogar. Sprich 31%.
Okay,
das spannend. Ist wirklich, ja, Torben, wir haben das sogar schon gesehen, also du wahrscheinlich auch, also das ist nicht so selten. Ja, und dann ist auch sowieso dieses HELLP-Syndrom und diese Eklampsie, ich schmeiße das immer durcheinander, weil es einfach so klar nicht getrennt ist. Es ist einfach scheiße, es kann alles machen, es kann am Ende bis zu einer disseminierten Gerinnungssituation führen, wo man dann Thrombozyten substituieren muss, wo man FFPs substituieren muss, wenn das Fibrinogen entsprechend niedrig ist. Und was man natürlich machen sollte, so war es auch in diesem Fallbeispiel, man sollte eine niederschwellige CCT, also kraniale Bildgebungsindikation stellen, ja, bei den neurologischen Störungen. Warum? weil immer das Risiko der ICB halt im Raum steht. Wie man das dann taktisch geschickt halt timet, ne? Also ich würde mich immer wieder so entscheiden, so habe ich mich in diesem Fallbeispiel entschieden, bei einer krampfenden, also im Prinzip im Status sich befindlichen Schwangeren mit einer Kindesgefährdung, da haben wir erst das Kind geholt und dann das CCT gemacht. Weil das Kind hätte man ja sowieso geholt, egal was im CCT rausgekommen wäre. Da kann man sich jetzt drüber streiten. Wenn man sich im Haus befindet ohne Neurochirurgie und ohne chirurgische Interventionsmöglichkeit, kann man natürlich auch sagen, okay, wir machen das CCT quasi auf dem Weg zur Entbindung, weil dann kann man schon mal die Verlegung in eine Neurochirurgie organisieren, während man das Kind holt. Das ist halt irgendwie so eine, da wird es wahrscheinlich die entscheidende Lösung nicht oder den richtigen Weg nicht geben, sondern es ist immer eine Einzelfallentscheidung. Wie sieht das Ganze prognostisch aus, wenn man das Ganze überstanden hat? Und dann hat man ja normalerweise hinterher keine Einschränkungen. Trotzdem ist es so, dass ein erhöhtes Risiko für eine erneute Entwicklung von hypertensiven Schwangerschaftserkrankungen auch in Folgeschwangerschaften besteht. Einmal aufgetreten beträgt das HELLP-Risiko für Folgeschwangerschaften 12% und für hypertensive Schwangerschaftserkrankungen ca. 30%. Und jede Folgeschwangerschaft nach HELLP ist sowieso klassifiziert als Hochrisikoschwangerschaft und wird auch entsprechend gemanagt. Ja, das war mein kleiner Exkurs in die Präeklampsie, Eklampsie und in das HELLP-Syndrom. Wichtig fürs notfallmedizinische Setting ist vor allen Dingen, finde ich, zu wissen, dass man keine Angst haben muss vor Ebrantil. Das ist ja, also wenn man zu Embryotox schaut, dann wird man feststellen, dass da steht keine gute Datenlage. Aber im Notfall ist das adäquat. Nifedipin wird eher empfohlen, aber kurzwegsame IV-Therapie mit Ebrantil ist wichtig. Magnesium geben bei Krampfanfällen, also Benzos sind nur Second Line. Und dann hohe Dosierung, wo man normalerweise sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Patellarsehnenreflex überwachen und auf die Atemfrequenz achten. Sollte man in der blöden Situation sein, dass man diese Patientin intubieren muss, dann gibt man ein Opiat zur Narkoseinduktion im Rahmen der RSI dazu und nicht erst nach Entwicklung des Kindes. Das sind die Punchlines.
Vielen Dank, Johannes, für dieses...
Ihr braucht natürlich noch, oder wir brauchen noch ein Codewort.
Ja.
Das Codewort, wie sollte es anders sein, ist Magnesium natürlich.
Magnesium. Das notiere ich hier. Ja, und jetzt